Da sind sie wieder, die Musikerinnen und Musiker vom Mainbarockorchester, die spielend zupacken und dabei so packen spielen, dass man ihnen einfach zuhören muss. Ausgrabungen und raffiniert zusammengestellte Programme, das sind zwei wesentliche Merkmale dieses Orchesters. Darum ging es im ersten Podcast. Und dass das keine leeren Versprechungen sind, darum geht es im zweiten. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Gabriela Keggi. Auch für dieses Projekt trifft man sich in Gießen. Ging es das letzte Mal um unbekannte Italiener wie Gnocchi, Brescianello oder Ferrandi und war Sommer und angenehm kühl in der Petruskirche, so ist es nun Herbst, die MusikerInnen sind eingepackt in warme Kleidung und auf dem Programm stehen zwei deutsche Komponisten, die sich allerdings in London getroffen und dort zusammen Geschichte geschrieben haben, Johann Friedrich Abel und Johann Christian Bach. Martin Job, der Konzertmeister und künstlerische Leiter des Mainbarockorchesters, über dieses Programm.
Der Auslöser war, dass uns sozusagen diese Sinfonien zugelaufen sind.
Welche?
Die Abel-Sinfonien. Und dann haben wir überlegt, ja, eine CD mit den Sinfonien zu machen wäre schön, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Konzertprogramm mit nur dieser Musik. Aber natürlich das Erste, was einem einfällt, wenn man Abel hört, sind die Bach-Abel-Konzerte in London, die ersten Konzertveranstalter Europas waren. In 1760 angefangen, Abonnementskonzerte für die Schönen und Reichen in London einzuführen.
Davon gleich mehr und ausführlich.
Und dann Abel und Johann Christian Bach zusammen. Dann war der zweite Komponist sozusagen gesetzt. Sie haben immer versucht, Josef Haydn in ihre Reihe zu kriegen, ist ihnen nie gelungen, aber sie haben die meisten Haydn-Stücke uraufgeführt in ihrer Reihe in England. Und was haben wir noch? Händel. Das ist natürlich die erste Assoziation mit einem englischen Konzertprogramm und das war da auch verbrieft.
Und warum war Haydn nicht nach London zu bringen? Der hatte einfach keine große Lust zu reisen. Ein Animal domestique, würde man heute vielleicht sagen, der lieber in Esterhaza bei seinem Fürsten saß und bei seinen Musikern, aß und trank und komponierte. Erst als der alte Esterhazy starb und der Nachfolger kein Interesse mehr an seiner Musik hatte, packte er die Koffer und reiste nach England. Aber da war er schon ein alter Herr und Bach und Abel längst tot. Sowohl für Händel wie auch für Johann Christian Bach und Karl Friedrich Abel hingegen war London the place to go. Die Stadt war reich, es gab nicht nur den Adel, es gab eine reiche Schicht von Händlern und Kaufleuten, es gab öffentliche Konzerte und jede Menge öffentliche Theater. Johann Matteson, ein Musikgelehrter und Komponist jener Zeit, bringt es auf den Punkt.
Musik lernen kannst du in Italien oder Frankreich, aber Geld damit verdienen kannst du in England.
Musik Der Unbekannteste in diesem Programm nun mit den vier Deutschen in London ist sicher Carl Friedrich Abel. Ein hochvirtuoser Gambenspieler, der etwas zwischen den Zeiten lebte, mit einem Bein noch im Barock, während das andere bereits in der Klassik Fuß zu fassen suchte. Zu Abels sinfonischer Musik sagt Martin Jopp:
Es ist sehr viel Sturm und Drang.
Sturm und Drang, Erklärung dazwischen, ist die Zeit zwischen Vorklassik und Klassik. Und die Musik wird beherrscht von nervösen Tremoli, panischen Synkopen, herben Unisoni, abrupten Wechseln zwischen Piano und Forte und dem Unberechenbaren. Tempo und Leidenschaft vor allem. Ende Erklärung.
Was lustig ist, ist, dass er wenig Blasinstrumente in den langsamen Sätzen einsetzt, was man eigentlich, es sind so langsame Sätze, die ich eigentlich von Streichersinfonien, die ein bisschen früher sind, viel kenne. Aber es sind so ganz kleine, fragile Sätze, die schwierig sind, genau auf den Punkt zu bringen, aber das ist was, was mir zum Beispiel total Spaß macht an der Musik.
Nun war dieser Abel ja ein Virtuose auf der Gambe, einem Instrument, das zwar schön singt, aber mit seinen tiefen Saiten doch gleichzeitig auch eine Bassfunktion hat. Hört man das in seiner Musik? Ja, sagt Martin Jopp.
Das ist Musik, die sehr vom Bass ausgedacht ist. Und es ist zwingend, dass man die Richtung auf den Bass dreht und die starken Harmonien dreht. Also haben wir tatsächlich vieles dann im Lauf der Vorbereitung mehrmals hin und her gedreht. Aber meistens siegt der Bass.
Ein paar Dinge, die einen regelrecht anspringen beim Zuhören. Erstens, Abel liebte offenbar Synkopen. Nö, sagt Martin Jopp, das liebten sie alle. Synkopen gehörten in dieser Zeit einfach dazu. Zweiter Versuch. Abel mochte gerne musikalische Überraschungen, wie zum Beispiel hier im Schlusssatz der B-Dur-Sinfonie, wo er erst das ganze Orchester mit 16. Triolen herumjagt, um schließlich alles an die Wand zu fahren. Ja, sagt Martin Jopp, aber im Vergleich zu Haydn, der ja auch gerne zu scherzen beliebte, sind Abels Überraschungen anders. Abel?
Hat die schon komponiert, genau. Also bei Haydn gibt es oft so Kannstellen und er hat die wirklich richtig definiert.
Und schließlich, Abel mochte sehr gerne große Akkorde am Schluss. Thank you.
zum Teil auch unangenehme. Also in der C-Dur, das ist technisch, haben wir das zumindest heute in der Probe noch nicht gelöst, wie wir da hinkommen. Zum Teil auch mit langen Abständen. Also in der B-Dur-Sinfonie, das ist dann in Halben, das zieht sich richtig.
Johann Christian Bachs G-Moll-Sinfonie hingegen ist 20 Jahre früher entstanden. Und auch da stürmt und drängt es schon ganz ordentlich.
Es ist absehbarer, was er tut. Es sind super Motive. Es hat einen super Drive, das Stück. Aber es ist aus unserer Warte eigentlich zu jeder Zeit absehbar, was passieren kann.
Bach war ein sehr erfolgreicher Opernkomponist, erst in Italien, dann in England. Hört man das in dieser Sinfonie? Gibt es Drama? Gibt es eine Drama-Queen?
Es ist totales Drama. Es hat unglaublich schnelle Repetitionen und starke Richtungen und Affekte. Wie dieser zweite Satz, das ist ein, weiß nicht mehr, wie die Bezeichnung ist, Andante, aber mit irgendeinem Hang Richtung Adagio. Also mit der Anweisung, es darf nicht zu leicht werden. Es fängt mit drei gekeilten Vierteln an, die einfach nicht zu leichte Richtung haben sollten. Und es ist für uns immer angenehmer, Dinge gut im Fluss zu halten. Und man muss ein bisschen den Widerstand suchen von dem Stück. Oder das steht dem Stück auch besser, glaube ich, wenn es, obwohl es manchmal schwer auszuhalten ist, dann. Ich hoffe, wir finden da eine gute Lösung. Ne?
Also, wie war das damals mit Johann Christian Bach und Karl Friedrich Abel in London? Abel, der ältere der beiden, verlässt Dresden 1757, wo er am Hof als Musiker eine Anstellung hat. Streit mit dem Oberkapellmeister Johann Adolf Hasse. Mit 3 Talern in der Tasche und der Gambe auf dem Rücken zieht er erst kreuzend quer durch Europa und kommt schließlich nach 2 Jahren nach London. Dem jüngsten Bach-Sohn Johann Christian wird 3 Jahre später in Mailand der Boden unter den Füßen zu heiß. Eigentlich ist er Domorganist, aber lieber treibt er sich mit Sängerinnen hinter der Bühne oder in den Logen herum. Erst kriegt er einen Verweis, dann ein Bühnenverbot und schließlich verlangen die Mailänder Monsignori seinen Rücktritt. Also besser packen und gehen. Okay, er hat auch eine Anfrage des King's Theater in der Tasche. Die wollen 2 Opern von ihm. Und so kommt 1762 Bach in London an. London war schon damals irgendwie swinging mit seinen
551 Kaffeehäusern, 1072 Bäckern, 1515 Metzgern, 5975 Bierschenken, 8659 Brandwein schenken.
Hat alles Leopold Mozart bei seinem Besuch ein bisschen später festgehalten. Es gibt die Pleasure Gardens vor den Stadttoren, wo die Menschen scharenweise hinströmen, egal ob reich oder arm, ob schön oder auch nicht. Tanz, Dinner, Pleasure, alles gibt es hier zu haben. An der Themse stehen 100 Boote und laden zum Lustfahren ein, 800 Mietskutschen sind unterwegs, 300 Sänften für die Nachtschwärme. Und eben, es gibt zahlreiche Theater- und Opernaufführungen in den verschiedensten Häusern der Stadt. Ganze 541 Aufführungen sollen es 1759 gewesen sein, was natürlich für zwei ehrgeizige junge Komponisten besonders verheißungsvoll klingt. Bach und Abel kennen sich von früher, als ihre beiden Väter am Hof von Köthen tätig waren. Und so erstaunt es nicht weiter, dass sie gemeinsam eine Wohnung an der Myrd Street in Soho beziehen und zusammen in einer Wohngemeinschaft leben. Der dritte im Bund, der zwar nicht dort wohnt und auch nicht komponiert, aber sehr gerne dort verweilt und Party mit den Freunden macht, ist der Maler Thomas Gainsborough. Feiern, trinken, kluge und dumme Sprüche klopfen. Dazwischen setzt sich Bach ans Cembalo und Abel an die Gambe, während der Fechtmeister Angelo mit sanfter Stimme dazu singt. Manchmal bläst Gainsborough dazu ins Fagott, aber dann kippt die Stimmung meist.
Du spielst wie ein Frosch, du spielst wie ein Frosch,
soll ihm Bach an den Kopf geworfen haben. Bis in den Morgen hinein dauern diese Abende. Keiner steht am Schluss mehr gerade. Und wenn sich Gainsborough schließlich auf den Heimweg macht, landet er meist sturzbesoffen in der Gosse. Die Gambenstunden, die er bei Abel nimmt, in ausgenüchtertem Zustand, bezahlt er in Gemälden. Und wenn er gerade keines zur Hand hat, porträtiert er kurzerhand Abels Hunde. Wenn an der Myrd Street nicht gefeiert wird, dann wird gearbeitet. Komponiert, unterrichtet, geprobt. Bach arbeitet an seinen Opernaufträgen, an seinen Sinfonien. Er wird Music Master am Hof bei Königin Charlotte. Und auch Abel steht in königlichen Diensten. Die beiden Teresa Cornelis kennen, eine italienische Opernsängerin, eine schillernde Person, einst Geliebte von Casanova, die in London irgendwie gestrandet ist und jetzt das Carlyle House am Soho Square unterhält, für eine illustre und handverlesene Gästeschar große Soireen veranstaltet mit Tanz, Maskeraden, mit Glücksspielen und ab 1764 auch mit Konzerten für die High Society. Und dafür holt sich Miss Cornelis die beiden Musiker und Partylöwen Bach und Abel her. Sie sind künftig für die Konzertprogramme zuständig. Miss Cornelis für die Finanzen. Und dafür denkt sie sich eine interessante Einnahmequelle aus. Nur wer die Abende in Serie bucht und auch im Voraus bezahlt, darf den Saal betreten. Das ist der Anfang der Abonnementskonzerte, wie wir sie noch heute kennen. Bach und Abel regeln es unter sich so, dass der eine das Konzert leitet und der andere spielt. Und die Woche darauf werden die Rollen getauscht. Auf dem Programm stehen meist ihre eigenen neuesten Werke, Sinfonien, Konzerte, Kammermusik. Aber auch Werke von anderen Komponisten, die in London gerade angesagt sind. Es soll ja gehobene Unterhaltung geboten werden. Die Sängerinnen holen sie sich aus Italien, Solisten aus Deutschland. Hier treten auch die ersten Solo-Klarinettisten auf oder wird das erste Forte-Piano angeschafft und im Konzert eingesetzt. 6 ausverkaufte Konzerte sind es in der ersten Saison. Der Laden läuft wie geschmiert und schon bald kann man aufstocken. Erst auf 12, dann auf 15 Konzerte. Dann muss ein größerer Raum her. Die Bach-Abel-Konzerte ziehen in Almack Garden in der King Street und weiter an den Hanover Square. Dort geben vor allem die Musen zu reden und die Ausstattung. Miss Harris, eine Dame der Gesellschaft.
Der neue Saal ist der eleganteste der Stadt. Ausgestattet mit 10 überlebensgroßen Figuren oder Gemälden, die von einigen unserer bedeutendsten Künstler, darunter Thomas Gainsborough, gestaltet wurden. Die Gemälde sind transparent und können von hinten beleuchtet werden. Und dieses Licht reicht aus, um den Saal ohne Lüster und Kerzen zu erhellen. Die Decke ist gewölbt und wie die Pfeiler wunderschön mit Reliefs ausgestattet. Die Gemälde haben zumeist allegorischen Charakter. Von einer Muse des Lustspiels, gemalt von Gainsborough, wird am meisten gesprochen. Es ist schon eine tolle Sache von Bach, die Stadt so ungemein elegant zu unterhalten.
Allerdings sind nicht alle Damen glücklich, denn die von hinten angestrahlten Figuren und Gemälde reflektieren ihre Farben ziemlich grell auf die gepuderten Gesichter des weiblichen Publikums. Und deswegen verlangt man die Entfernung der Musen. Worauf eine Lady enttäuscht ruft:
Was? Apollo und die Musen sind gegangen?
Bachs Antwort soll die Runde durch London gemacht haben.
Apollo und die Musen haben zwar ihre bisherige Stellung aufgeben müssen, Madame, aber sie haben uns nicht verlassen. Wenn das Konzert beginnt, werden sie die Musen alle wieder hören. Hoffe ich.
10 Jahre leben Bach und Abel zusammen. Dann 1773 zieht Bach aus. Nicht etwa, weil sie sich verkracht hätten, sondern weil er die Sängerin Cecilia Grassi heiratet, die übrigens davor die Geliebte von Abel war. Die Konzerte gehen erstmal weiter, aber dann wird das Geld knapp, die Besucherzahlen gehen zurück. Bach muss immer mal wieder Leute anpumpen, sogar seinen Kutscher. Ab und zu zahlt er seine Schulden mit frisch komponierten Quartetten zurück. Aber der Schuldenberg wächst weiter an, nichts läuft mehr mit der alten Leichtigkeit. Auf einer Kutschenfahrt wird er auch noch ausgeraubt, die Haushälterin zockt ihn ab und am Hof wird er ersetzt. Ohne Alkohol, heißt es, könne er ja keine Note mehr schreiben. Dann folgt sein Zusammenbruch. 1782 stirbt er, 47-jährig. Weder Abel noch Gainsborough sind beim Begräbnis dabei. Abel versucht allein, die Konzerte weiterzuführen. Aber die treibende Kraft von Bach fehlt ihm und er muss aufgeben. Erstaunlich ist, dass er bei seinem Alkoholkonsum noch immer Gambe spielt wie ein Gott. Johann Friedrich Reichardt schreibt in seinem musikalischen Almanach:
Abels große Neigung zu den besten Weinen, die er täglich in unglaublichen Mengen hinabschüttete, zergötterte seine Gesundheit. Niemals aber war sein Spiel auf der Gambe vorzüglicher und vollkommener. Nie war seine Fantasie so reich und hinreißend als in solchen Fällen.
Auch die Berichte über seinen letzten Besuch in Potsdam hören sich an, als hätte er von früh bis spät nichts anderes gemacht als getrunken. 21 Tage lang ununterbrochen. Der König, der Musik, Weib und Wein liebt, wie man von ihm sagt, versieht ihn auf jeden Fall mit reichlich Rheinwein aus seinem Keller. Trotzdem schafft es Abel immer wieder, die Gambe auszupacken und zu spielen, und sein Spiel sei
nie reicher und hinreißender als in solchen Stunden.
Und wenn er sie nicht schon fixfertig im Gepäck hatte, das weiß man leider nicht genau, dann hat er sich irgendwann zwischen zwei Räuschen doch noch hingesetzt und gearbeitet an den 5 Sinfonien und der Sinfonia Concertante, die von der preußisch-königlichen Hofkapelle, mittlerweile auf 70 Mann angewachsen, aufgeführt worden sind. Als Abel 1787 stirbt, schreibt der Freund und Saufbruder Thomas Gainsborough:
Ich für meine Person werde nie aufhören, zum Himmel zu schauen in der kurzen Zeit, in der ich noch hinter ihm zurückbleiben werde, in der Hoffnung, noch einen Schimmer von dem Mann zu erhalten, den ich von dem Moment an liebte, da ich ihn die Saiten seiner Viola da Gamba streichen hört.
Thank you. Was Abel an Notenmaterial von diesen späten Sinfonien hinterlassen hat, sind handgeschriebene Einzelstimmen. Die sind zwar mittlerweile in der Staatsbibliothek Berlin digitalisiert, aber leserlicher werden sie deswegen auch nicht. Zum Arbeiten, Proben und im Studio zum Aufnehmen ist aber eine Partitur unerlässlich. Eine Ausgabe, in der alle Stimmen übereinander stehen, damit man sich orientieren kann, ob an dieser Stelle alle ein Forte spielen sollen und was die Geigen machen, wenn die Celli im selben Takt schnelle Noten spielen. Oder so. Aber so etwas gibt es eben nicht. Und da kommt Katie Stevens ins Spiel, die Cellistin des Main-Barockorchesters. Sie hat auf ihrem Computer ein Notenschreibprogramm, Sibelius heißt es, und stundenlang sitzt sie über den alten Papieren und überträgt Stimme für Stimme, Zeichen für Zeichen, Note für Note in den Computer. Oft ist es nicht klar, ob es sich jetzt wirklich um eine Note handelt oder vielleicht doch nur um einen Fliegendreck. Oft fehlt etwas, eine Bindung oder ein Vorzeichen. Aber immer kommt am Ende eine saubere Partitur heraus und gut les- und spielbare Einzelstimmen. Katie und ich sitzen jetzt hier vor ihrem Computer. Sibelius ist aufgeschaltet. Daneben liegen die Kopien der Sinfonien Abels, gleich in zwei unterschiedlichen Kopistenhandschriften. Und da fängt auch schon das Problem an.
Irgendeinem von den zwei Kopisten hat etwas vielleicht falsch abgeschrieben oder übersehen oder pressiert oder war noch schlampiger. Das müssen wir jetzt irgendwie ein bisschen aussortieren. Was glauben wir, ist, was wirklich gemeint ist?
Also du heißt, du überträgst Note für Note, C und
Note für Note. Es ist ein bisschen wie ein Computer zu schreiben, Text oder normale Wörter. Nur dieses Programm erlaubt, Noten einzutippen, aber jeden Ton, und es ist ein sehr meditatives Arbeit.
Oder Lausmelkerei, könnte man auch sagen.
Könnte man, aber ich mache das nicht ungern. Wenn man Ruhe hat, ist es eine schöne Arbeit irgendwo.
Und hörst du das, also beim Schreiben, ohne dass du jetzt noch auf den Knopf drückst?
In meinem Kopf schon ein bisschen. Natürlich, ich bin nicht ein von diesen Menschen. Manche Leute sehen ein Partitur und können das ganze Technicolor da raushören. Ich kann mehr oder weniger und ich sehe ungefähr, aber wenn ein falscher Ton da ist, würde ich das nicht, wenn ich jede Einzelstimme abschreibe, manchmal ist ein Ton so eindeutig falsch und man denkt, das kann doch nicht sein. Andere Male, das rutscht vorbei und man merkt es nicht. Und da ist diese Playback-Funktion sehr gut. Das klingt etwas so, es ist nicht schön. Und so habe ich diese ganzen Sinfonien jetzt schon gehört.
Zu den Noten hinzu gibt der Komponist manchmal auch Anweisungen, wie er die Note gespielt haben will. Laut, leise, kurz, lang, gebunden, gestoßen und so weiter. Manchmal steht da aber auch nichts, weil es vergessen ging, weil der Kopist geschludert hat oder in der Zeile verrutscht ist oder in Eile war oder weil doch sowieso jeder weiß, wie man das zu spielen hat. Was vielleicht tatsächlich auch mal so war. Aber heute eben nicht mehr unbedingt. Also muss Katie entscheiden und den MusikerInnen im Orchester wenigstens einen Vorschlag machen. Wir spielen das gleiche Motiv immer gleich oder eben gerade nicht.
Wir haben eine Cello-Stimme, einen Fall. Wir haben immer dieselbe Figur ohne Bindungen und irgendwo ganz am Ende plötzlich kommt es gebunden. Heißt das, dass wir diese Bindungen überall eintragen sollen? Aber dann warum sind sie nicht da schon am Anfang? Weil wenn es ist einfach ein Muster, mach weiter. Sollte man das als allererste Mal sehen. Ich war etwas vielleicht frei da in meiner Interpretation, weil es es ist eine Sechzehntelphrase. Und diese kleine Zweierbindung, das einmal ganz am Ende kommt, macht die ganze Phrase ein bisschen interessanter. Es ist nicht einfach dann durchgerattete Sechzehnteln. Und so, wir haben in diesem Fall gesagt, okay, das ist schon gewagt, aber wir ergänzen das vom Anfang an. Es ist geschrieben. Und irgendwann kommt es. Und wir haben. Und einfach nur diese kleine Bindung vermeidet wenn man nicht sehr aufpasst, ein Akzent auf der ersten Sechzehntel, was eigentlich Auftaktik ist. Es ist eine musikalisch schöne Lösung zu einem technischen Problem, sagen wir.
Und dann das Problem der Keile. Das war offenbar die Lieblingsbezeichnung in dieser Zeit. Nicht Punkte oder Striche setzte man über die Noten, sondern Keile. Ein Riesenthema noch heute, sagt Katie Stevens. Und jedes Orchester hat da seine eigene Lösung. Und auch die Philosophie dazu. Beim Main-Barockorchester ist ein Keil...
Ein Keil ist ein kurzen, tiefen Akzent. So heißt nicht in die Fläche, in die Weite, sondern vertikal. Aber hebelt nie den Takthierarchie raus. Takthierarchie, das in ein 4-4-Takt, das sind die sogenannten guten und schlechten Taktzahlen, die starken und die schwächeren. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. So, 1 ist die stärkste, 3, dann 2 und 4 sind unbetont.
Und technisch, Katie, wie macht man das am Cello?
Bogen, Haare auf die Seite, tief rein und loslassen, ohne große Strecke. Man braucht wenig Bogen dafür.
Wir hören gleich so einen Keil, gespielt vom ganzen Orchester. Der ist allerdings auf den ersten Schlag gesetzt, also auf eine gute, auf eine starke Zeit. Mit anderen Worten, ein starkes Signal auf eine starke Zeit. Nicht zu überhören. Voilà, das ist er, der Keil. Der da.
Ich kenne andere Orchester, wo Keil hebelt alle Takthierarchie aus. Keil ist da, bam! Und es ist einfach ein ewiges Thema.
Abel war Gambist, Cellist. Was hat er denn Celli denn in diese Sinfonien hineinkomponiert? Welche Rolle gibt er euch, Katie?
Melodie mit Motor drunter. Wir wissen so, das brummende Motor da.
Und ist doch super, das Motor, oder?
Ja. Man hat mit sehr wenig Mittel sehr viel Einfluss.
Die Celli sind also Motor bei Abel, halten mit repetierten Achtelsnoten das Ganze in Schuss, können aber auch mit sehr wenig Mitteln sehr viel Einfluss auf das Timing nehmen, sagt Katie Stevens. Und wie ist es mit den Bratschen, mit diesem Instrument dazwischen, das sich mal mit den Geigen, mal mit den Bässen, mal nach oben, mal nach unten verbündet? Was schreibt Ihnen Abel? Beim Proben ist mir jedenfalls aufgefallen, dass die Bratschen auch mal ordentlich lang Pause machen. Die Frage geht an die Bratschistin und Mitgründerin des Main-Barockorchesters, an Friederike Kremers.
Ja, genau. Also manchmal sind eben nur die hohen Stimmen und die Bassstimme beteiligt. Das ist auch ein wichtiges Merkmal für die Klassik an sich, dass der Klang etwas leichter wird. Ja, dass er eben etwas durchsichtiger wird. Ja, so ein bisschen fluffiger wie Blätterteig, könnte man sagen. Ja, im Unterschied zu einem etwas dichteren Satz in der Polyphonie. Der Abel, der hängt ja noch so ein bisschen dazwischen, würde ich sagen, ja, zwischen, also ist noch auf dem Weg hin zur Klassik. Das heißt, ja, wir sind schon auch oft Kollaparte mit dem Bass, aber es gibt eben doch auch mehr Anbindung zu den oberen Streichern. Also das finde ich sogar beim Johann Christian Bach noch mehr, dass wir öfter auch mal mit den zweiten Geigen was zu tun haben und ja, die sind auch sehr motorisch gefragt.
Und mag sie diese Chamäleon-Rolle, Friederike Kremers?
Ich muss sagen, ich für meinen Teil, ich genieße es, in der Mitte zu sitzen. Und ich finde, dass die Bratsche da auch einen ganz wichtigen Part hat, weil sie eben vermittelt zwischen den hohen Diskantstimmen und den tiefen Bassstimmen. Und man hat auch viele Möglichkeiten, Dinge zu gestalten, sei es im motorischen Sinne, aber auch klanglich. Durch diese tiefen Saiten hat man eben die Chance, den Klang weicher oder wärmer zu machen oder kann ihn auch mal anschärfen. Und außerdem, was ich auch toll finde, ist, man muss die Ohren offen haben zu allen beiden Seiten. Man muss also immer schauen, muss man jetzt mehr mit den Bässen zusammenspielen oder bildet man auch mal eine wichtige Gegenstimme zur Melodiestimme. Und ja, das finde ich sehr interessant und ich mag es auch einfach mitten im Geschehen zu sein. Ich finde auch, man hat dann einfach den Überblick über alles, über das ganze Geschehen, was im Orchester passiert, und das finde ich sehr spannend.
Zurück in die Petruskirche, wo das Mainbarockorchester immer noch am Proben ist. Jetzt ist der langsame Satz aus Abels C-Dur-Sinfonie dran. Und da haben die Bläserpause. Die Gelegenheit, um die erste Oboistin Susanne Regel zu mir in die Kirchenbank zu bitten und sie über die Rolle der Oboe zu befragen bei Abel und überhaupt in dieser Zeit zwischen Barock und Klassik.
Also wir spielen ja vor allen Dingen jetzt nochmal mit den Hörnern zusammen. Und wir hätten jetzt normalerweise im Barock hätten wir eher so eine Konstellation als Tiefe, also die Tiefergotte unter uns, die natürlich einhergehen mit dem Continuo. Und wir separieren uns jetzt sozusagen schon mal als eine mini kleine extra Harmonie, Wind Band. Die hat eigentlich im Wesentlichen eine Rhythmus- und Harmoniefunktion, die kommentiert und gibt rhythmische Akzente. Also, wir machen zusammen ein bisschen Stimmung, indem wir eben durch Harmonien färben oder mit die rhythmischen Akzente, die in der Grundstruktur sowieso vorhanden sind, nochmal etwas verstärken oder eben bei den Kadenzen etwas zusammenfassen. Aber die Haupterzählung liegt in den Streichern sozusagen, also die erzählen eigentlich das Stück.
Etwas pointiert zusammengefasst kann man also sagen, dass die Oboen etwas von ihrer Unabhängigkeit und Selbstständigkeit eingebüßt haben in dieser Zwischenzeit, wo Abels Musik zu verorten ist. Aber dann gibt's dann doch jenen Augenblick, wo die Bläser plötzlich voll im Scheinwerferlicht stehen. Großer Solo für Oboe und Horn. Susanne Regel.
Das ist eben was sehr Besonderes. Diese Kombination auch Horn und Oboe wird auch in dieser Rolle, auch in den Harmoniemusiken verwendet. Wenn man zum Beispiel, man hat damals auch Opern auf Harmonie gesetzt, zum Beispiel Mozart-Opern für das Gartenfest, dann für Bläser-Oktett. Das war dann sozusagen die Pop-Variante, aber da sind ja auch sehr, sagen wir mal, sehr emotionale Arien dabei. Und da würde ich sagen, das ist so ein Anklang daran, das ist so eine Romanze, das könnte jetzt so, was weiß ich, eine Zerlina, Masetto oder sowas sein, einmal eingefasst und dann wieder in diese wunderbare, galante Stumm- und Drangmusik eingepasst.
Sprach's, packt ihre Oboe und verschwindet aus der Kirche. Und wir hören einen kurzen Ausschnitt aus diesem langsamen Satz, aus dieser Arie für Solo-Oboe und Solo-Horn.
Thank you.
Sie sind am Werden, die letzten noch nicht, aber bald schon eingespielten Sinfonien von Karl Friedrich Abel. Und Sie sind beim Main Barockorchester in besten Händen. Katie Stevens und Martin Jobb sind zuversichtlich über diese Musik und ihre Qualität.
Wir sind mitten wirklich im guten klassischen Zeit da und die haben alles, was man da hören möchte eigentlich. Die sind
Hörner, Oboen,
Prosecco. Nee, das sind wirklich spritzige, schöne Musik. Die haben diese langsamen Sätze, die einen so das, was man will, einen richtig schönen langsamen Satz und zwei peppige, schnelle Sätze.
Dass man da 6 Sinfonien auf eine CD kriegt, das zeigt ja auch irgendwie, die sind jetzt nicht so durchgeführt wie eine größere Haydn-Sinfonie oder eine Mozart-Sinfonie. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum das so ein bisschen unter den Frühklassikern versickert dann.
Aber die waren für seinen Zweck geschrieben. Wenn man denkt, warum hat Abel diese Sinfonien für seine Konzerte damit seinen Kumpel Johann Christian Bach? Und das war nicht lange Konzentrationsübungen da von das Publikum, die Programme waren nicht mal publiziert, sondern nur die Liste von wer kommt zu diesen Konzerten. Das ging um Unterhaltung pur, nicht um Schmerzen und Leiden. Das war einfach Glamour und Society und da kam Musik. Und das, es ist nicht, dass das einfach nur Hintergrundmusik war, aber seinen Hauptzweck war zu unterhalten.
Das wäre eigentlich ein gutes Schlusswort für diesen Podcast. Indes, ich habe noch was. In den Proben beim Hineinarbeiten in diese Musik sind im Orchester auch zahlreiche Sätze gefallen. Aufschlussreiche, heitere, kryptische Sätze wie »Hier mehr Widerstand« oder »Celli nimmt die Bratschen mit« oder auch »Es ist egal, wie viele Noten ihr da spielt, Hauptsache dramatisch«. Von diesen Sätzen habe ich mir ein paar aufgeschrieben. Dann habe ich die MusikerInnen gebeten, sie mir nochmals ins Mikrofon zu sprechen. Danach habe ich sie nach Lust und Laune montiert. Und hier ist mein 2-Minuten-Hörstück zum Schluss.
Bässe, könnt ein bisschen mehr Wind machen?
Wir versuchen's.
Leise, aber mehr knistern sollte es.
Wie ist der Tonanfang? Eher weich oder hat es einen Konsonant?
Vielleicht doch nicht so schnell?
Doch, das schaffen wir.
Ja, es wäre schön, wenn ihr uns nicht davonlaufen würdet.
Boah, ist das ein Kuddelmuddel.
Ich habe hier ins Verzatus notiert und weiß nicht, zu welcher Note das gehört.
Bratschen und Celli, das klingt genuschelt.
Es wäre schön, wenn auf den Trillern ein bisschen weniger Panik wäre. Und bei diesen 16, was habt ihr für eine Strategie?
Ja, wir schauen, dass wir die richtigen Noten erwischen.
Auf die letzte Fermate ohne Bremse drauf. Wir fahren gegen die Wand,